Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich bin irritiert. Das geht so nicht. Das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht das Fenster hier in deinem Noblenviertel so weit aufmachen. Das Transferfenster hat geschlossen. Und hier steht es sperrangelweit offen. So kann ich nicht arbeiten, tut mir leid.
Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass Michael Augustin sagt, ich bin irritiert und hat aber selbst die Kinderkopfhörer seiner Tochter auf.
Also ja, die funktionieren wenigstens.
Ja. Also Michael Augustin, müsst ihr euch vorstellen, der sitzt hier jetzt zum zweiten Mal in Folge in meinem noch nobleren Nobelviertel, das ja mittlerweile komplett mir gehört. Es ist ja nicht nur meine Wohnung, sondern das ist ja mein noch nobleres Nobelviertel. Und Michael Augustin hat ja so richtig See-, Meer-, blaue, marineblaue Kopfhörer auf, die aber so in manchen Facetten noch so türkis sind. Ja. Und weil das Kinderkopfhörer sind, reicht auch das Kabel gar nicht so richtig lang an unser Podcast-Aufzeichnungsgerät. Und deswegen ist das unter Spannung wahrscheinlich ganz genauso wie ihr, weil ihr seit gestern darauf wartet, heute ist nämlich erst Dienstag, weil ihr seit gestern darauf wartet, dass es nun endlich wieder eine neue Podcast-Folge gibt von eurem Lieblingspodcast Anstoß. Ich bin Fabian Wittke, du bist Michael Augustin. Ich habe eine Stimme, man könnte sagen, die so ein bisschen scratchy ist. Warum, das kann ich auch gerne noch erklären. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Michael.
Danke sehr. Fabian hat die French Press hier auf den Tisch gestellt. Wir bekommen frisch aufgebrühten Kaffee mit ungesüßter Erbsenproteinmilch und Mineralwasser mit Kohlensäure.
Ja.
An einem, ja, ich würde sagen, Spätsommervormittag in Hamburg. Es ist, ja, Vormittag noch gar nicht, 9.37 Uhr zeigt meine Uhr, also Dienstag, 2. September 2025. Was mich auch irritiert, wenn ich aus dem geöffneten Fenster auf deine Terrasse gucke, da sind so Lichter an. Das ist so eine Lichterkette, die wirkt doch nur, wenn es dunkel ist. Rechnest du damit, dass es gleich dunkel wird?
Mhm. Definitiv. Also ich rechne damit, dass vor allen Dingen, obwohl die hat ja auch schon so ein paar Glühlampen verloren, sagen wir Physiker, Glühbirnen sagen ja die Menschen, die zu Hause keine Ahnung von Physik haben, aber dadurch, dass ich ja unfassbar bewandert bin, was Physik angeht, ein paar Glühlampen sind aus. Das sind möglicherweise auch schon so die ersten Vorboten, weil in Leverkusen sind die Lampen ja für Erik ten Hag auch ausgegangen.
Ja.
Vielleicht sind das auch die Themen, die uns da hinten angezeigt werden.
Ja, das ist die Themenlampe, genau. Ein Thema hast du angesprochen, ein zweites Thema könnte tatsächlich das Transferfenster sein, vor allen Dingen der Wechsel, der uns dann ja vor ein paar Tagen doch sehr überrascht hat, dass Nick Woltemade für bis zu 90 Millionen Euro nach Newcastle, zu Newcastle United in die englische Premier League gewechselt ist. Und dann gab es am Freitag ein Fußballspiel, das relativ einseitig war, über das wir aber vielleicht doch sprechen werden.
Meinst du das Derby?
Ja, das Derby in Hamburg, das meine ich.
Ich muss dazu sagen, übrigens, das war ganz witzig, also ich verrate jetzt mal ganz kurz, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, ich hoffe, es euch stört.
Warum eigentlich, das wolltest du noch sagen?
Euch stört es nicht so sehr. Ich bin tatsächlich ein bisschen heiser, ich hatte die große Freude und die große Ehre, in den vergangenen Tagen ein großes Beachvolleyball-Turnier in Hamburg zu moderieren.
Ah, ich dachte, jetzt kommt, dass du die Halbzeitansprache des HSV gemacht hast, anstelle von Merlin Polzin, weil wie heiser der ist, das können wir ja in der ZDF-Doku Always Hamburg sehen, da wird ja viel rumgeschrien, sowohl während der Halbzeit als auch vor dem Spiel. Aber das ist nicht der Grund für die Heiserkeit.
Bei mir wurde
Jubel, Trubel, Heiserkeit.
Das kann man so sagen. Das ist die Zusammenfassung des Beachvolleyball-Turniers in Hamburg. Das ging insgesamt von vergangenem Mittwoch los und endete dann am vergangenen Sonntag. Und ich habe das davon morgens bis abends gemacht und irgendwann lässt die Stimme halt einfach nach. Weil du natürlich auch bei der Spielerin- und Spielervorstellung dann so ein bisschen moderativ mal aus dem Sattel gehen musst oder dann ein bisschen.
Mach mal vor, wie auf machst du das wie so ein Stadionsprecher? Mit der Nummer 1, Daniel Heuer und dann rufen alle Fernandes.
Man könnte sagen, ich mache das wie ein Stadionsprecher. Das Witzige ist, ich bin ja quasi der Stadionsprecher. Also das wäre schon ganz gut, wenn ich selber wie ein Stadionsprecher machen würde.
Ja, aber ist das wie beim Fußball? Das weiß ich.
Ja, natürlich. Ja? Also da sitzen dann, also insgesamt am Sonntag waren da irgendwie über 5000 Menschen da in der Arena, wie wir ja sagen, am Hamburger Roten Beach. Und dann sitzen da die Spielerinnen und Spieler draußen und dann kocht da die Hütte. Und du kennst den Beachvolleyball, laute Musik.
Cool. Viel Sand.
Laute Musik, coole Beats.
Es riecht auch Sonnencreme.
Die meisten Hits von heute.
Und Sand in der Po-Ritze.
So ist es. Und dann holst du sie raus mit Applaus. Und von daher, also irgendwie will ich euch nur sagen, und da muss ich an dieser Stelle nochmal etwas erzählen. Stussis zum Anfassen. Also nicht, wir sind ja sowieso die Podcast-Stars zum Anfassen, aber in diesem Fall war das auch umgekehrt. Stussis zum Anfassen. Ich habe Hörer Tobias getroffen, beziehungsweise Tobias hat irgendwie mich erkannt und kam dann zu mir rüber und hat
beim Beachvolleyball?
Beim Beachvolleyball. Der war beim Beachvolleyball zu Gast und hat gesagt: Mensch, bist du nicht der Fabian Witzke von Anschluss?
Das hast du dir jetzt ausgedacht.
Nee, wirklich. Und dann haben wir kurz gequatscht, das war auch sehr nett. Und er hört uns tatsächlich auch schon seit dem Vorgänger-Podcast, den es ja auch mal gab, unter einem anderen Namen.
Ja.
Und hat er gesagt, so, und dann gab es den irgendwann nicht mehr, das fand ich voll schade. Und dann habe ich das mal ja so in die Suchmaschine eingeschmissen, mal gegoogelt. Und dann ist er irgendwann auf unseren jetzigen Podcast auf Anschluss gekommen. Und das fand ich ganz nett. Und hat er gesagt, er hört irgendwie jede Folge und auch mit seinem Sohn zusammen. Und dann haben wir da irgendwie noch ein Foto zusammen gemacht. Und also ganz, ganz liebe Grüße an Tobias.
Geil.
Und was ich so schön fand.
Grüße auch von mir.
Da hat er so ganz trocken gesagt, Michael Augustin, ne? Ja. Der ist schlau, ne? Und weißt du, was das so schön war? Und dann hat er das so abgegrenzt, aber also unwissentlich abgegrenzt. Michael Augustin, ne? Der ist schlau. Aber du bist der Witzigere von den beiden. Hab ich gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Kompliment ist.
Da hat er ja recht.
Ja, also bisschen einfach.
Ich habe ein Abi von 1,3 oder vielleicht habe ich da ja auch einen Zahlendreher drin. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
Aber Fabian Witzke, immer gut gelaunt, aber wie wir ihn kennen, ein bisschen einfacher gestrickt ist er schon. Nein, hat er natürlich nicht gesagt. Also liebe Grüße an alle Stussis, ihr dürft uns immer ansprechen, so viele gibt es ja nicht. Nein, Spaß. Ja, wie gesagt, liebe Grüße und in dieser Folge werden wir auch noch ein bisschen über Werder sprechen.
Ich bin neulich auch angesprochen worden auf dem Podcast, wirklich? In der Kantine, in der NDR-Kantine. Ja, wirklich, bin ich auch angesprochen worden, ja.
Von wem?
Von
einem Menschen.
Von Marc und seinem Kollegen. Ich weiß nicht, wie der Kollege heißt, aber die haben beide sehr viel Ahnung von Fußball.
Okay.
Schöne Grüße von Marc.
Okay.
An dich.
Ja, und dann liebe Grüße zurück.
Ja.
An Marc.
Genau.
Genau, ich habe gerade eben einfach so rausgehauen, wir werden heute auch noch über Werder Bremen sprechen. Das habe ich nur deshalb gesagt, weil mir Tobi gesagt hat, dass er mittlerweile in der Bremer Ecke wohnt, aber eigentlich auch Holstein-Fan oder Sympathisant ist.
Das ist ja dein Fußballprofil, was der aufträgt.
Komplett. Ja, das ist mein Fußballduft, also der trägt meinen Fußballduft am Hals, eine Mischung aus Werder und Holstein Kiel. Und Holstein Kiel muss man vielleicht jetzt in dieser Folge nicht erwähnen, aber man kann auf jeden Fall nochmal über Werder Bremen sprechen, weil Werder Bremen hat ja auch noch einen Transfer getätigt,
absolut,
der für Werder-Verhältnisse wirklich sehr outstanding ist.
Ja, Victor Boniface, ne?
Ja.
Wollen wir damit reingehen mit den Transfers? Victor Boniface den Bremern angeboten worden, weil er plötzlich nur noch Stürmer Nummer 3 bei Bayer Leverkusen gewesen ist. Wobei, da weiß ja auch keiner, wie hätte der neue Trainer entschieden. Den braucht es jetzt ja, nachdem Erik ten Hag nach nur 2 Monaten entlassen worden ist. Darüber werden wir auch noch reden. Aber Victor Boniface fand ich, wenn er fit war, natürlich hat er irgendwie eine Schraube locker. Der ist ja sehr extrovertiert.
Was?
Und auch, glaube ich, ein bisschen charakterlich nicht so leicht einzufangen. Aber wenn der physisch fit ist, hundertprozentig fit ist, dann ist das, finde ich, einer der Top-Stürmer der Fußball-Bundesliga. Und der ersetzt jetzt bei Werder Bremen Marvin Ducksch, wurde ausgeliehen. Leverkusen soll sich sogar an seinem wahrscheinlich nicht mickrigen Gehalt beteiligen. Herzlichen Glückwunsch, Clemens Fritz, Peter Niemeyer, top Deal. Also ich war da total erstaunt, als ich das gestern so ab spätem Nachmittag abzeichnete. Also da hat Werder wirklich einen wirklich tollen Deal eingefädelt.
Ja, aber da hast du ja auch schon etwas ganz Wichtiges angesprochen. Man könnte ihn ja nicht nur Victor Boniface, sondern vielleicht auch Victor Multiface nennen, weil er unterschiedliche Gesichter hat. Er hat natürlich genau dieses Gesicht, das wir in Erinnerung haben, als er von Royal Saint-Gillois,
der Ex-Verein von Alexander Blessin und von Dennis Undorf,
zum Beispiel, in die Fußball-Bundesliga gewechselt ist. Und da hat er ja, wie würden wir Sportreporter sagen, einen Raketenstart hingelegt. Und ich glaube, er hat, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, in 47 Bundesligaspielen 22 Tore erzielt, was ja mit darauf abzielen würde, dass er nahezu jedes zweite Spiel getroffen hat. Und so hat er auch wirklich ja losgelegt. Hat ja gefühlt die Fußball-Bundesliga kurz und klein geschossen. Ist ja sehr, 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 sehr schnell.
Und er hätte noch mehr Tore geschossen, wenn bei Bayer Leverkusen gab es immer die Frage, Schick oder Boniface? Schick oder Boniface? Die haben ja nie, vielleicht ganz, ganz selten, unter Xabi Alonso mal gemeinsam auf dem Platz gestanden. Also gemessen an der ja dann doch wohl sehr geringen Spielzeit ist das eine sehr bemerkenswerte Torquote. Wenn das stimmt, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube dir mal, 22 Tore in 47 Spielen. Kann sein.
Ja, auf jeden Fall, genau, sehr, sehr viel, bin mir da ziemlich sicher. Und dann hat er eben dieses Tempo und gefühlt ja so ein Schuss wie so ein Pferd. Und ist einfach gefühlt nicht zu stoppen, ist dazu noch trickreich, kann das Spiel auch mal aussteigen lassen. Und trotzdem.
Ein Kraftprotz ist er auch.
Eigentlich, genau. Und das, was du gesagt hast, es gibt ja dann diese Gründe, ne? Also, wenn jemand diese Torquote hat, wenn jemand diese Qualitäten hat, dann ist es ja trotzdem sehr erstaunlich, dass man bei einem Verein wie Bayer Leverkusen, der ja nun aber auch selbst einen großen Umbruch erlebt, ja, Patrick Schick hin oder her, aber dann ist es ja trotzdem sehr ungewöhnlich, dass man ihn dann trotzdem, ich sag mal, wie sagt man so schön, beim Reisen nicht aufhält. Und ich habe das auch gestern mal so ein bisschen in den Kommentaren gelesen, sowohl bei Werder auch als auch bei Boniface, auch bei Boniface unter der auf dem Instagram-Account. Und da steht auch ganz viel, dass sie viele doch so diese Erinnerung an Naby Keita haben, weil der natürlich auch vor allen Dingen an der Weser von der Vergangenheit gelebt hat. Und
aber Keita war verletzt.
Ja, aber warte mal ganz kurz. Es gibt ja bei Victor Boniface die Geschichte, dass er den Medizincheck beim AC Milan nicht bestanden hat. Und warum nicht? Weil er Auffälligkeiten im rechten Knie hatte. Und das bedeutet wiederum auch, also auch bei Werder, also das, du merkst, ich bin sogar im Thema drin, bei Werder hat man gesagt, also wir freuen uns auf ihn, einen Spieler, der vor ein paar Wochen noch überhaupt gar nicht realistisch gewesen wäre, weil natürlich zu teuer, weil natürlich jetzt nicht unbedingt das Profil, das Werder oder das Regal vielleicht auch in dem Werder sonst so einkauft. Aber eben weil es diese Auffälligkeiten im rechten Knie gibt, geht man auch davon aus, dass man bei ihm ganz viel mit Belastungssteuerung arbeiten muss. Also dass der wahrscheinlich nicht so viel trainieren wird, wie das Team kommt. Jetzt zwar nach Bremen, hat die Vorbereitung in Leverkusen auch mitgemacht, aber der wird nicht wahrscheinlich das gesamte Trainingspensum andauernd abspulen können, weil er eben nicht hundertprozentig fit wäre. Wäre er hundertprozentig fit, dann kann ich mir vorstellen, würde A, ihn Leverkusen wahrscheinlich behalten wollen, oder B, hätte er den Medizincheck halt beim AC Mailand bestanden. Und deswegen klingt Victor Boniface richtig gut, aber ist natürlich auch nicht der Victor Boniface, den Bayer Leverkusen damals aus Saint-Gilloire geholt hat.
Also ein Transfer mit einem gewissen Restrisiko, dass der dadurch so ein bisschen abgeschwächt wird, dass sich Bayer Leverkusen an dem üppigen Gehalt beteiligt. Trotzdem, machen wäre meine Empfehlung für Werder gewesen, und ich glaube, so viel Zeit zum Nachdenken gab es da auch nicht, bis auf ein paar Stunden, weil das soll sich ja wirklich gestern dann erst angebahnt haben, dieser Transfer. Also da ging dann die Tür wohl auf, und ich finde das schon vernünftig, dass Werder Bremen sich für Victor Boniface entschieden hat. Das war für mich auch so ein bisschen die Überraschung am letzten Transfertag. Ansonsten, wenn wir jetzt schon bei den Transfers sind, müssen wir natürlich auch über Nick Woltemade sprechen. Ne? Also man könnte diese Folge nennen, wenn der VfB 90 Millionen abnickt.
Ja.
Ich war total überrascht, dass plötzlich Newcastle United zuschlägt und eben diese Summe, also 85 bis mit entsprechenden Bonifikationen 90 Millionen Euro hinblättert. Letzte Woche haben wir uns auch in diesem Podcast darüber unterhalten, wie standhaft der VfB doch gewesen ist, und da gab es ja die These, das hat mir ja ein Fußballfunktionär gesagt, der es gar nicht fassen konnte, wie der VfB da Geld verbrennt, indem er halt darauf pocht, Nick Woltemade zu behalten. Und die Stuttgarter, die wussten halt, ja, nicht nur die Bayern sind interessiert, sondern auch ein vermögender Verein aus England, ein Verein, den ich sehr kritisch sehe. Also in England ist ja aufgrund der Investoren viel mehr Geld vorhanden. Da kriegt auch ein Aufsteiger 100 Millionen Euro Fernsehgeld, und Newcastle United gehört einem saudi-arabischen Staatsfonds, und dieses Geld ist halt, wenn du mich fragst, nicht ganz sauber. Aber Nick Woltemade, 2 A-Länderspiele hat er gemacht für Deutschland, gehört jetzt auch zum Kader wieder für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei und Nordirland. Aber 2 A-Länderspiele, 19 Millionen Euro. Da muss man Fabian Wohlgemuth, dem Sportdirektor des VfB Stuttgart, auf die Schulter klopfen. Und zwar auf die rechte und auf die linke Schulter. Also ein Deal, den der VfB top eingetütet hat. Und bei Woltemade frage ich mich, ist das so richtig, nach England zu wechseln? Zumal Julian Nagelsmann ja, als er seinen Kader für diese beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele bekannt gegeben hat, gesagt hat, in Zukunft wird er verstärkt darauf achten, dass Spieler, die er nominiert, auch spielen. Spielt ein Spieler nicht, dann gibt es keine Einladung für die Nationalmannschaft. Und ich weiß nicht, ob Woltemade da jetzt unumstrittener Stammspieler ist. Ich habe mich nicht so ausgiebig mit dem Kader von Newcastle United beschäftigt. Natürlich weiß ich, dass Alexander Isak für noch mehr Geld, für 150 Millionen Euro von Newcastle zum FC Liverpool gewechselt ist. Also der Konkurrent, der scheidet auf jeden Fall aus. aber ich tue mich schwer. Ich fand Wolter Made super beim VfB in dem einen Jahr, aber das war auch sein erstes Jahr in der Bundesliga, in dem er absolut performt hat mit gewissen Anlaufschwierigkeiten. Er gehörte ja nicht zum Stuttgarter Champions League Kader und jetzt der Wechsel in diese Liga. Ach, wäre ich sein Berater, hätte ich gesagt, Junge, warte mal noch ein bisschen, aber sein Berater kassiert offenbar auch 10% dieser Megasumme und ich glaube, das könnte dann auch ein Grund sein, weshalb der Berater eine andere Empfehlung ausgesprochen hat.
Ja, du deutest das da schon an, dass dieser Wechsel ganz, ganz viele Facetten hat.
Ich muss Fabian heute so ein bisschen unterstützen. Er sieht auch müde aus, also die Stimme kann man auch an seinem Gesicht ablesen.
Es ist alles gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich bin heute mal ganz der Alte. Der Transfer hat, finde ich, ganz unterschiedliche Facetten und ich habe das ja in der vergangenen Folge auch schon gesagt. Und zwar genau das, was du gesagt hast, habe ich ja in der vergangenen Folge gesagt. Nämlich, dass Nick Wolter Made in meinen Augen jetzt eine starke Rückserie gespielt hat und in der Hinrunde noch so ein bisschen gebraucht hat. Und ob diese 90 Millionen zu rechtfertigen sind. Und mein Gedanke ist jetzt sozusagen ja der. Du bezahlst ja 90 Millionen für einen Spieler, von dem du dir ja erhoffst, dass er ein Leistungsträger wird. Weil ansonsten würdest du ja nicht 90 Millionen oder zweitgrößter Rekordtransfer, auch wenn das ein hinkendes Wort ist, aber der zweitteuerste Transfer in die Premier League aus der Fußball-Bundesliga. Und dadurch, dass ich ihm das vielleicht auch noch nicht zutraue, dass er genau dieser Leistungsträger wird für Newcastle United oder der dann vielleicht Newcastle United auch in der Champions League entsprechende Tore garantiert, ist er meines Erachtens auch diese 90 Millionen noch nicht wert. Und dann kannst du wiederum daraus die Kausalkette ziehen. Und wenn er dann aber wiederum auch diese 90 Millionen nicht wert ist, weil er auch nicht regelmäßig spielt, macht das für ihn wahrscheinlich auch keinen Sinn hinsichtlich der anstehenden WM im kommenden Jahr. Und das ist so dieses Ding. Wenn aber wiederum er uns jetzt alle Lügen straft und die Premier League von mir aus in Anführungsstrichen kurz und klein schießt, dann ist er wahrscheinlich auch wieder die 90 Millionen wert, weil man dann sagen müsste, dann hat ein 23-Jähriger, der natürlich so von seiner Physis auch sehr outstanding daherkommt, der sehr groß ist, der gleichzeitig aber auch sehr, sehr, sehr trickreich ist und dieser spielende Stürmer ist, der so ein bisschen hängen spielen kann, der auch im theoretischen Rechtsaußen spielen kann oder theoretisch auch eine sehr, sehr offensiv ausgelegte 10 spielen kann, den du aber auch als Mittelstürmer bringen kannst, also der ja sehr, sehr viele Positionen in der Offensive bekleiden kann. Wenn er das dann wiederum aber doch ist, dann muss man sagen, ja, alles richtig gemacht. Aber es geht mir manchmal vom Gefühl her auch zu schnell, auch wenn ich jetzt nicht derjenige bin und sage so, ja, und Vereinstreue und er doch als großer VfB Stuttgart-Fan hat ja auch nochmal ein persönliches Statement abgegeben, hat sich auch nochmal bei den Fans bedankt und finde, letztendlich kommt er fast immer sehr authentisch rüber. So, ich finde auch so dieses Abschiedsstatement, das war jetzt nicht so so Hochglanz produziert, sondern er hat da seine Beweggründe, so wie er halt auch ist, geschildert und hat gesagt, so möchte jetzt als Sportler den nächsten Schritt gehen, kann auch alle verstehen, die sagen, Mensch, du hast doch immer gesagt, beim VfB Stuttgart spielen ist für dich etwas Besonderes. Ich kann es auch als Sportler verstehen, dass man dann die nächste Herausforderung sucht und ich glaube, er hat, als es das Angebot des FC Bayern gab, sich damit auseinandergesetzt und für sich...
Ja, er wollte das machen. Er war ja auch ein bisschen bockig, als es nicht geklappt
hat. Nee, genau. Er hat, glaube ich, für sich festgestellt und hat gesagt, ich möchte jetzt, wenn ich die Möglichkeit habe, entweder zu den Bayern gehen oder zu einem Verein, der ein ähnliches Standing in Europa hat. Und
aber Newcastle United ja nicht. Ich glaube, der Verein, zu dem er jetzt gegangen ist, hat finanziell andere Möglichkeiten als der FC Bayern.
Ja, das wird sich halt zeigen, wo sich, na gut, Newcastle...
Aber Newcastle United hat jetzt noch nicht so viele internationale Titel gewonnen.
Nein,
da ist der FC Bayern schon ein größerer Verein.
Aber du misst ja, ja, aber ich meine jetzt auch mit den sportlichen Möglichkeiten. Also Newcastle United würde ich jetzt sportlich momentan auf jeden Fall mit dem FC Bayern München auf eine Stufe stellen.
Ja, also zumindest ein Verein, der mit ganz viel Geld sich den größtmöglichen Erfolg ins Haus holen will. Du darfst mir gerne noch Kaffee einschenken, ja, vielen Dank.
Natürlich.
Dazu habe ich zwei Anmerkungen. Zum einen muss man natürlich diese 90 Millionen Euro relativieren. Also was in Deutschland, sagen wir mal, so ein 10 Millionen Euro Transfer wäre, wäre in England wahrscheinlich ein 40 oder ein 45 Millionen Transfer. Die Engländer geben einfach viel mehr Geld aus. Und den zweiten Punkt, den ich erwähnen wollte, habe ich ehrlich gesagt vergessen.
Ist aber nicht schlimm. Aber ja, wie gesagt, was ich ja gerade eben schon gesagt habe, ist, dass ich finde, dass Nick Woltemade jetzt, man könnte auch das negativ formulieren, ein paar gute Spiele gemacht hat, seine Klasse angedeutet hat mit dem VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld, den DFB-Pokal gewonnen hat.
U21 ja. EM, unfassbar stark.
Ja, aber eben auch noch nicht mehr. Also man, wie gesagt, man kann das ja auch wirklich, ich will auch nicht alles schlecht reden, weil vielleicht muss man auch sagen, so, ja, warten wir das alles mal ab. Du kannst es, ich finde, du kannst es wirklich alles sehr als, das ist ja Quatsch, und ich habe auch mit Bayern-Fans mal darüber gesprochen, die sagen so, wir finden das gut, dass wir da standhaft geblieben sind, und für den Spieler, das ist ja immer genauso, aus welcher Warte du das beobachtest. Bist du jetzt Bayern-Fan, dann sagst du natürlich, ja, für den Spieler, dann guckst du nur auf diese, ich glaube, 12 Tore, die er für den VfB Stuttgart geschossen hat. Wäre er aber zu dir gekommen.
12 Bundesliga-Tore, ne?
Genau, dann hättest du gesagt, so hier, das ist der neue Peter Crouch in technisch gut, den wir jetzt verpflichtet haben, an dem werden wir noch die nächsten 15 Jahre Spaß haben. Das ist ja wirklich immer genauso die Warte, aus der du das betrachten willst. Und
ich finde es nur total erstaunlich. Nick Woltemade, wenn der jetzt mal in einer ruhigen Minute, die er wahrscheinlich demnächst nicht haben wird, die letzten 12 Monate Paroli laufen lassen würde, was ist da alles passiert? Also ja, der wechselte von Werder Bremen zum VfB Stuttgart. Da ist er erst gar nicht zum Zug gekommen, ist nicht im Champions-League-Kader aufgetaucht. Dann war er plötzlich im Team, hat sich reingespielt, hat den Vorzug vor etablierten Spielern wie beispielsweise Dennis Undaff erhalten. Dann folgten tolle Auftritte bei der U21, die gipfelten darin, dass er eine ganz tolle U21-EM gespielt hat. Vorher beim Final Four der Nations League hat er seine ersten beiden Länderspiele für Deutschland gemacht und dann diese Angebote erst vom FC Bayern, dann das von Newcastle United. Der meistgehypte Spieler, ich glaube auch bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres ist er relativ weit vorne gelandet. Florian Wirtz ist Fußballer des Jahres geworden. Ich habe übrigens Nicolas Vasile gewählt. Der hat zwei Stimmen bekommen, eine von mir. Anmerkung von mir in diesem Zusammenhang. Aber da ist so viel passiert, das ist doch eigentlich viel zu viel. Das wäre ja für ein normal funktionierendes menschliches Gehirn viel zu viel, was da in den vergangenen 12 Monaten passiert ist. Und der ist noch sehr, sehr jung. Wie geht das? Wie kommt man damit klar? Also der muss doch vor lauter Eindrücken nachts schwer in den Schlaf finden. Der kann doch gar nicht ohne Schlafmittel einschlafen. Das wäre jetzt zumindest so meine Vermutung, dass das gerade echt viel ist, was so auf ihn einprasselt, was der alles so verarbeiten muss.
Ja, definitiv, ne? Und da war ja noch ein Schritt davor, also da mit Elversberg, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ja,
das ist jetzt schon länger als 12 Monate her, aber klar, der war vor ein paar Jahren noch Drittligaspieler. Ja.
Ja, genau, und also was ich mich auch immer frage, ich meine, der ist ja 23 und man kann natürlich auch sagen, ja, und der hat da so seine Berater, aber ich habe da schon den größten Respekt vor, auch so vor diesem Druck, der natürlich entsteht, weil also spätestens jetzt musst du liefern. Also ich glaube auch beim VfB Stuttgart, da durfte er liefern, da war es sehr gerne gesehen, wenn er geliefert hat, aber da hatte er eben auch noch dieses, ja, lass ihn doch erstmal spielen und das ist ein junger Spieler und da wird sicherlich auch nochmal Rückschläge geben und er wird auch nochmal bestimmt wieder eine Durststrecke haben, aber jetzt mit diesem Geld und mit dieser Aufmerksamkeit kommst du da in die Premier League als ja Alexander Isak Ersatz, da wird natürlich auch einiges von dir erwartet und ich finde das so krass, weil ich meine, man muss sich das genauso mal angucken, wie du das gerade eben geschildert hast, du setzt dich dann da irgendwo natürlich in so ein Privatjet und wirst da dann in England ausgespuckt und dann liegst du da abends ja trotzdem im Hotel, liegst da irgendwo im Hotel.
Der braucht ein langes Hotelbett, ne? Nicht, dass die Füße hinten rausgucken.
Definitiv.
Wie so ein Basketballer.
Ja, und dann rattert da so der Kopf, ne? Und die Zeitungen da vor Ort sind voll und die Sportmedien haben da erstmal so ein Thema, weil es eben, oder beziehungsweise weil du es da auch in eine Top 10 geschafft hast, was die Ablöse angeht, habe ich schon großen Respekt vor, definitiv.
Also der VfB ist eingeknickt und hat den Transfer abgenickt, kann man sagen, ne?
Definitiv.
Ja. Gut, wie machen wir weiter? In Leverkusen ist sein Trainer nach nur 2 Monaten entlassen worden und dann hatten wir ja auch noch vor, über das Hamburger Derby zu sprechen. Du darfst entscheiden, welche Ausfahrt wir jetzt nehmen.
dann lass uns in der Fußball-Bundesliga doch bleiben. Lass uns doch nochmal über Erik ten Hag sprechen.
Fußball-Bundesliga ist beides.
Ja, war nur ein Spaß. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal über Erik ten Hag schon mal sprechen.
Ja, der 2 Monate Trainer war bei Bayer Leverkusen. Politiker werden nach 100 Tagen bewertet oder dann wird ihre Arbeit bewertet, wenn sie neu in einer Regierung sind. 2 Monate sind dann so 61, 62 Tage. Also er hat nicht mal die 100 Tage voll machen dürfen, Erik ten Hag. Und wer hat's gewusst? Du hast es gewusst. Für dich war das keine Überraschung. Du hast letzte Woche angedeutet, dass möglicherweise, als wir darüber orakelt hatten, wer der erste Trainer sein könnte, der in der Bundesliga in dieser Saison fliegt, hast du den Namen Erik ten Hag erwähnt. Wieso warst du dir so sicher? Hast du irgendwie ein Mäuschen in Leverkusen, das dir da was zuflüstert? Hast du jemanden, der einen Spion eingeschleust, der dir diese exklusiven Informationen zugetragen hat?
Nee. Aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis und man kann ja häufig so Dinge zwischen den Zeilen auch lesen. Und ich finde auch genau das, was jetzt in diesen Statements danach ungewöhnlicherweise sehr deutlich an die Öffentlichkeit geraten ist, spricht genau letztendlich das aus, was vorher schon so gemunkelt wurde, beziehungsweise was vielleicht vorher schon so gegrummelt wurde von beiden Parteien. Also du hast ja eigentlich seitdem Erik ten Hag, bei dem ich sowieso auch sagen muss, so nach seiner letzten Station bei Manchester.
Wo die war dann, Mist, aber die Station bei Ajax davor, die war gut.
Das stimmt, aber ja genau, aber bei Manchester, ich glaube, ich wurde auf dem 14. Tabellenplatz damals entlassen. Das, genau, also ich bin ganz generell von Grund auf nicht so zu 100% überzeugt gewesen und auf der anderen Seite habe ich erstmal gedacht, aus der Sicht von Erik ten Hag, okay, ich kann das verstehen, also das wird jetzt wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe jetzt keine Liste gemacht, aber die Liste, die ich im Kopf habe mit den Abgängen, da sprechen wir über Führungsspieler wie Xhaka, über Tah, da sprechen wir
Wirtz, Frimpong, Radetzky, Hinkapje
kommt jetzt auch noch weg. Dazu. Ja. Genau, also das heißt, da dachte ich auch schon so, also die Aufgabe musst du auch erstmal antreten wollen. Kann natürlich auch ganz viel Spaß machen, ne? Dann in jedem Anfang ein Zauberende. Letztendlich aber natürlich trotzdem auch mit der Erwartungshaltung, dass du Bayer Leverkusen bist. Das heißt nicht, dass du jetzt um die Meisterschaft, habe ich ja in der vergangenen Folge auch schon gesagt, mitspielen musst. Aber das bedeutet schon, dass man den Anspruch hat, auch sich für die Champions League zu qualifizieren. Das ist ja auch nicht so leicht und beziehungsweise auch in der Champions League zu bestehen, weil es wird dann natürlich auch von Bayer Leverkusen erwartet, wenn du Champions League spielst, dass du da jetzt nicht von jedem Verein abgeschossen wirst und in dieser kurzen Zeit auf der einen Seite gefühlt auch ein völlig wild zusammengestelltes Team zu formen und
ja, aber auch mit ganz vielen Talenten versehen. Ich weiß gar nicht, ob das wild zusammengestellt ist. Ich bin total überrascht. Vor 500 irgendwas Tagen war Bayer Leverkusen noch deutscher Meister. Das Vizekusen wurde gestrichen. Aus Bayer Leverkusen wurde Feier Leverkusen. Und jetzt ist von dieser Meistermannschaft nicht mehr so viel übrig geblieben. Gut, Xabi Alonso ist ja auch ein entscheidender Abgang. Der hat Leverkusen vom Abstiegsplatz Richtung Titel, Richtung DFB-Pokalsieg geführt. Aber dass Leverkusen nicht imstande gewesen ist, weniger Abgänge zu verzeichnen, sprich mehr Spieler aus dieser so erfolgreichen Mannschaft zu halten, das hat mich sehr überrascht. Und natürlich ist da, du hast es gesagt, immer die Chance da, nach so einem Umbruch auch eine neue, auch eine erfolgreiche neue Mannschaft aufzubauen. Aber dafür braucht es ja mehr als 2 Monate Zeit. Und ich frage mich, es soll ja offenbar menschlich nicht gepasst haben, haben da vorher keine Kennenlerngespräche stattgefunden? Fernando Caro, Simon Rolfes, haben die kein Netzwerk? Man kann sich doch informieren, ob in Manchester, ob in Amsterdam, ob bei den Bayern. Da war er ja lange Zeit Trainer auf dem Campus, also im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern. Es gibt doch ein Netzwerk. Man kann sich doch aus dem Norden, Süden, Osten, Westen, überall her Informationen über den neuen Trainer einholen. Und da hätte man noch irgendwann ein paar Informationen einsammeln müssen, aus denen hervorgegangen ist, dass ten Hag vielleicht doch nicht so das hundertprozentig passende Match gewesen wäre. Also es hat menschlich nicht gepasst, das ist, finde ich, auch so eine allgemeine Aussage. Ich habe jetzt irgendwie in einem Artikel gelesen, dass es bereits da im Trainingslager Schwierigkeiten gab. Bayer Leverkusen hat sich ja in Rio de Janeiro unter anderem auf die neue Saison vorbereitet. Da soll es ein Testspiel gegeben haben, das ist auf den Wunsch von ten Hag 4 Tage vorverlegt worden. das Testspiel hat Bayer Leverkusen 1-5 verloren und dann hat Ten Hag gesagt, ja, der Test, der kam zu früh für uns. Und seine Kabinenansprachen waren wohl auch nicht so Polzin-mäßig. Vielleicht hätte er auch mal die Doku Always Hamburg gucken sollen. Er hat die Mannschaft wohl nicht gepackt. Die Spieler wussten nicht, was für einen Plan sie haben. Und dann hat Rolf es ja gestern sogar gesagt, selbst wenn Leverkusen das Spiel in Bremen nach 3-1-Führung nicht noch abgegeben hätte, 3-3 war ja der Endstand, also wenn Leverkusen dieses Spiel gewonnen hätte, selbst dann wäre es schwierig gewesen, für Ten Hag im Amt zu bleiben. Und da passt für mich so vieles nicht zusammen. Und Simon Rolfes, der ja zu Recht auch gefeiert worden ist für diese Meisterschaft von Bayer Leverkusen, hatte einfach einen verdammt schlechten Job gemacht.
Aber ich muss da nochmal zurückgehen. Du hast ja gesagt, so, du kannst nicht verstehen, dass sie so viele Abgänge verzeichnet haben. Und zwar, ich kann mir das doch vorstellen. Und zwar, weil wenn dann eben auch vor allen Dingen der Trainer geht, also dass dann Xabi Alonso, nachdem es ja schon das Angebot gab, dann doch nochmal wieder überraschenderweise auch dann nicht zu den Bayern gegangen ist und nicht schon vorzeitig nach Madrid gegangen ist, nachdem er dann nochmal geblieben ist, hat er dann, glaube ich, auch schon nochmal Xhaka und nochmal Wirtz und nochmal Frimpong bei Bayer Leverkusen gehalten. Und ich glaube, dann ist es dann auch irgendwann so, dann ist dieses Projekt Bayer Leverkusen ist dann auch einfach irgendwann beendet. Dann geht der Trainer und dann geht Florian Wirtz und dann ist es, glaube ich, auch okay, dass so eine Mannschaft wirklich auseinanderbricht.
Weil du brauchst immer ein paar Säulenspieler, finde ich. Du kannst nicht alle Säulen einreißen, dann funktioniert es nicht.
Nein, du brauchst das, aber letztendlich ist es aus der Sicht der Spieler auch total nachvollziehbar, dass die dann sagen, dass Xhaka dann auch nach England geht, dass Tah sagt so, okay, der ja auch schon in dem letzten Jahr unter Xabi Alonso ich möchte jetzt auch nochmal was Neues machen und kann das dann auch verstehen, dass du dann irgendwie zum FC Bayern gehen willst und wie gesagt, Frimpong und das sind ja auch alles Spieler, bei denen man sich eher verdutzt die Augen gerieben hat, dass die überhaupt bei Bayer Leverkusen spielen.
Wegen Xabi Alonso sicherlich auch, ne?
Genau. Und dann eben durch Xabi Alonso dann auch nicht mehr. Und dann mit Erik ten Hag, das nächste ist klar, das, was ich ja auch gesagt habe, dass wir gefühlt schon in der Öffentlichkeit ein Theater hattest zwischen jetzt brauche ich aber, ich glaube, das war irgendwie so nach 2-3 Wochen, also muss ja nach 2-3 Wochen gewesen sein, weil länger als 8 Wochen hat er es ja auch gar nicht geschafft. Aber nach 2 Wochen das erste Mal in der Öffentlichkeit gesagt, so aber so 4-5 Spieler müssen da jetzt auch noch kommen. Das heißt, diese ganzen Diskussionen oder der ganze Austausch, der ja eigentlich intern zwischen Caro, Rolfes und Ten Hag hätte stattfinden müssen, ist ja hauptsächlich dann auch in der Öffentlichkeit ausgetragen worden. Und das tut natürlich nie gut, sorgt natürlich nie für Ruhe. Und ja, also letzten Endes ist ein Stück weit sicherlich auch die Tatsache bei Bayer Leverkusen vorhanden, dass Simon Rolfes sich nicht ausreichend genug über Erik ten Hag im Vorwege informiert haben muss.
Absolut, anders, das ist der Hauptvorwurf, den ich ihm mache. Jetzt ist Ben Seguir, ein 20-jähriger marokkanischer Nationalspieler, für, ich glaube, 35 Millionen Euro verpflichtet worden. Dann ist noch Ezequiel Fernandez geholt worden. Also der große Umbruch geht weiter bei Bayer Leverkusen. Und der neue Trainer, wer auch immer es sein mag, hat natürlich jetzt keine Vorbereitung und ja, muss daraus bei laufendem Spielbetrieb eine neue Mannschaft zusammenschustern. Viel Erfolg dabei.
Ich habe hier so ein bisschen so eine leise Vorahnung, also ohne dass ich da irgendein Gerücht gehört habe, aber vielleicht kommt Roger Schmidt zurück, meinst du nicht?
Ja, der Name wird genannt, Marco Rose wird genannt, Xavi, also nicht Xabi Alonso, sondern Xavi, der ebenfalls mit Xabi Alonso die erfolgreiche Zeit der spanischen Nationalmannschaft geprägt hat. Ehemaliger Mittelfeldregisseur des FC Barcelona wird auch gehandelt und Erik ten Hag war ja nach Fabregas, der dann nach Como ging, nach Italien, nur die zweite Wahl. Aber trotzdem, wir haben das jetzt ja auch gerade eben analysiert, das klingt ein bisschen hochtrabend, aber wir haben ja, glaube ich, definitiv festgestellt und auch zu Recht festgestellt, dass sich da die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen nicht ausführlich genug über Erik ten Hag informiert haben.
Tja, definitiv.
So, wollen wir sagen, wir ziehen die Kult-Rubrik vor, um noch so ein bisschen Spannung aufzubauen. Danach gibt's die große Derby-Nachlese.
Ja, können wir sehr, sehr gerne machen.
Nach einem Song geht's weiter.
Du bist ja da gewesen, ne?
Ich bin da gewesen. Ich war als Reporter da. Da gab's übrigens eine leichte Beschwerde, dass wir es versäumt haben am vergangenen Montag, als wir aufgezeichnet hatten, unsere Reporter-Einsätze des Wochenendes anzukündigen. Oh. Ich kann sagen, am Wochenende findet keine Fußball-Bundesliga statt, aber ich bin in Bratislava, Mr. Bratislava-Lover, weil da spielt Deutschland am Donnerstag gegen die Slowakei. Da bin ich dann mit der Nationalmannschaft unterwegs, die ersten WM-Qualifikationsspiele. Aber jetzt kommt erstmal was ganz anderes.
Dann fade ich das hier so langsam rein. Pass mal auf.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Darf ich mich mal vordrängeln?
Natürlich.
Weil das, was ich vorbereitet habe, hat auch mit unserem letzten Thema zu tun. Ich möchte mit dir spielen, Bayer oder Leier. Ich werde dir 10 Namen von Trainern vorlesen und du sollst mir sagen, wer von denen hat schon mal Bayer Leverkusen trainiert und wer hat noch nie Bayer Leverkusen trainiert. Das Spiel heißt Bayer oder Leier. Los geht's mit Hannes Wolf.
Hannes Wolf war Trainer in Leverkusen, ja.
Genau, von März 2021 bis Juni 2021. Robin Dutt.
War auch Trainer in Leverkusen.
Stimmt, von Juli 2011 bis April 2012. Dragoslav Stepanovic.
Dragoslav Stepanovic. Da habe ich natürlich sofort ein Taxofit-Hemd im Kopf. War natürlich in Frankfurt. Steppi. Boah. Ich sage nein.
2 Jahre war er Trainer von Bayer Leverkusen, ja. Von Mai 1993 bis April 1995. Jörg Berger, nicht mehr im Leben, inzwischen verstorben, hat viele Vereine trainiert. Hat er auch Bayer Leverkusen trainiert?
Nee.
Stimmt. Nevio Scala?
Nee.
Auch nicht, war bei Borussia Dortmund. Sammy Hüppje?
Ja.
Richtig. Von April 2012 bis April 2014, also auch 2 Jahre. Bruno Labbadia.
Bruno Labbadia, natürlich.
Ja, von Juli 2008 bis Juni 2009. Danach ging er zum HSV. Jos Luhukay.
Nee.
Stimmt. Dick Advokat.
Nee, war bei Borussia Mönchengladbach.
Stimmt. Und ein noch... Ståle Solbakken, ein Norweger, der auch mal Bundesliga-Trainer war.
Ja, aber beim 1. FC Köln.
Sehr gut, beim 1. FC Köln von Juli 2011 bis April 2012. Das war's schon, das hast du sehr gut gemacht.
Danke, ja, mit Steppi ärgert mich das, aber das, ja, gut, das war so ein bisschen, aber auch schon vor meiner Zeit, muss man wahrscheinlich trotzdem wissen. Es ist witzig, ich schlage in ein ähnliches... In eine ähnliche Kerbe? Was macht man mit dem Schlag?
Man haut in eine Kerbe, man bläst in ein Horn.
Und man schlägt? Gar nichts.
Doch, man haut oder schlägt in eine Kerbe, kann man auch, sein, auch sagen, ja.
Ich schlage in eine ähnliche.
Also bei dir geht es auch um Bayer Leverkusen.
Genau, und zwar, ich habe wirklich unterschiedlichste Quellen bemüht, um die kürzesten Amtszeiten der Trainer in der Fußball-Bundesliga-Historie auszumachen.
Da gibt es 2 Namen, die ich gestern gelesen habe. Das ist aber sehr lange her. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Irgendwie einer in Nürnberg und einer in Frankfurt, ne?
Ja, genau. Und das ist wiederum so. Und dann kamen bei den einen noch andere Tage dazu und bei den anderen noch andere. Deswegen habe ich gesagt, so, ich mache da jetzt keine Top 10 draus. Aber ich lese aus dieser Top 10 dir einfach mal nicht, also ich lese dir nicht vor, dann hättest du nicht so viel Spaß beim Mitraten, sondern ich versuche mal zu eruieren, wer das sein könnte. Du sprichst an, genau, die angebliche Nummer 1. Als Co-Trainer von Max Merkel feierte Robert Körner 1968 die deutsche Meisterschaft mit dem 1. FC Nürnberg. Ein Jahr später übernahm er den Chefposten, den er nach nur 18 Tagen wieder räumen musste. Rekord in der Bundesliga-Historie. Das Zweite ist, was ich ganz schön finde, ich habe auch nochmal ganz generell, es gibt ja hin und wieder auch diese Geschichten, ChatGPT und hilft ja und ist ja total dankbar und ist aber auch in manchen Fällen gar nicht verlässlich. Oder
ich habe eine Zwischenfrage. Wir reden von Trainern, die am Saisonanfang nach kurzer Zeit entlassen wurden.
Nee, ganz generell.
Ach, ganz generell. Das kann auch zwischen dem 26. Genau. und 28. Spieltag
gewesen. Die kürzesten Amtszeiten in der Historie.
Und zählen da so Interimstrainer, also beim HSV, Frank Arnesen oder so?
Nee.
Oder Rodolfo Cardoso?
Nee, wir reden über Cheftrainer. Was ich ganz witzig finde, ich habe trotzdem einfach auch mal Erik ten Hag und Bayer Leverkusen bei ChatGPT reingeschmissen und dann kam die Antwort. Erik ten Hag war nie Trainer bei Bayer Leverkusen. Vielleicht hat das auch Simon Rolfes da eingegeben. Er war in Deutschland nur tätig bei München 2 von 2013 bis 15, rund 730 Tage. Danach ging er zurück in die Niederlande, Utrecht, Ajax, später zu Manchester United.
Kannst du mal sehen, wie sehr man sich auf künstliche Intelligenz verlassen kann. Für mich ist KI nach wie vor das Kennzeichen der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel.
Das ist definitiv so. Und wir wissen, das hat sich auch vor allen Dingen der THW Kiel bei den vielen deutschen Meisterschaften zu eigen gemacht. Ne? KI, DM
ja.
und dann 2013.
Riesengag.
Riesengag. So, dann gucken wir doch mal auf diesen jungen Mann hier, der 52 Tage Trainer war in der Hauptstadt bei einem Berliner Fußballverein.
Otto Real.
Nein.
Michael Skibbe.
52. Wie kommst du auf Michael Skibbe?
Weil der da auch nicht lange Trainer war. Das war in der Abstiegssaison, als Hertha in der Relegation an Fortuna Düsseldorf scheiterte.
Du bist gemein, du sollst das nicht immer schon alles wissen. Aber wie gesagt, kommen wir wieder zurück zu unserem Tobi, dem Anstoß, dem Stussi, der gesagt hat, Michael Augustin ist sehr schlau. Das stimmt. Laut meiner Quelle hier ist er auf Platz 4. 5 Spiele, 5 Niederlagen. Die Bilanz des 2012 gefeuerten Michael Skibbe bei Hertha BSC liest sich grausam. Nach nur 52 Tagen entlässt Manager Michael Preetz den Nachfolger von Markus Babbel, der seinen Vertrag im Winter nicht verlängern wollte. 200 enttäuschte Fans belagern zudem das Trainingsgelände. Chaostage beim Hauptstadtclub.
200 Fans. Die ganze Hauptstadt.
Oder wie der, VfL Wolfsburg sagen würde, alle Mitglieder. Ja gut, also dann gucken wir doch mal auf diesen jungen Herr, der 54 Tage Trainer war in Hessen. Und zwar ganz genau bei Eintracht
Christoph Daum.
Frankfurt.
Christoph Daum.
Bist du sicher? Mhm. Soll ich das einloggen?
Ja, der war da nur ganz kurz.
Okay. Wir sehen hier ein Bild von der Pressekonferenz. Gute Stimmung bei Frankfurts Vorstandschef Heribert Bochhagen.
Ah, okay.
Ihm war es 2011 gelungen, Trainerlegende Christoph Daum zur Eintracht zu lotsen.
Siehste?
Euphorisch wollte dieser für eine Aufbruchstimmung sorgen und die Eintracht vor dem Abstieg retten. Nach 54 Tagen war die Zusammenarbeit beendet.
Das mit vor dem Abstieg retten hat aber anschließend dann noch geklappt, meine ich, oder? Nee.
Die sind doch abgestiegen. Die
sind abgestiegen mit St. Pauli zusammen.
Ja, genau.
Ja, richtig. Und Mönchengladbach musste in die Relegation.
Kam dann nicht Friedhelm Funkel? Dann kam die Funkelzeit, oder?
Ja, der hat da lange gefunkelt. Also so 5 Saisons waren das wohl.
Definitiv. Dann schauen wir doch mal auf diesen Trainer. Und zwar war er, ich bin jetzt gerade so ein bisschen erstaunt, weil jetzt hier die Tage nicht drinstehen. Ein Tag kürzer, natürlich. Ein Tag kürzer will heißen, dann war er 53 Tage im Amt und zwar bei Borussia Dortmund.
Bernd Kraus.
Warum kannst du kurze Trainer und den Verein schon... Okay, das stimmt. Sehr gut, Michael. Einen Tag kürzer hielt sich Bernd Kraus bei Borussia Dortmund im Amt. In der Saison 2000-2001 gelang dem Trainer in 11 Bundesligaspielen kein Sieg. Nachfolger wurde...
Matthias Sammer.
Matthias Sammer.
Mit Udo Lattek.
Der bereits 2002 mit dem BVB Trainer und deutscher Meister wurde. Ich bin begeistert. Schauen wir doch nochmal auf diesen Mann hier, der nur 58 Tage Trainer war bei einem Verein, bei dem auch Nick Woltemade mal gespielt hat.
Bei Werder Bremen oder beim VfB Stuttgart?
Beim VfB Stuttgart.
Mhm.
58 Tage. Als Nachfolger des Schweizers Christian Gross machte der VfB Stuttgart.
Ja, das war hier dieser Interimstrainer, ne? War das hier Nico Willig oder
Nee. Er war allerdings auch mal Trainer auf Schalke.
Auf Schalke, ja, da waren ja so viele.
Beim ersten FC Union Berlin.
Trainer beim ersten FC Union Berlin.
Hat so einen grauer werdenden Mittelscheitel.
Beim ersten FC Union Berlin, also Steffen Baumgart war es nicht, Urs Fischer war es nicht, Bielitzer war es nicht. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Vielleicht nochmal hier, also ich helfe dir nochmal. Also beim VfB Stuttgart wurde er Nachfolger des Schweizers Christian Groß, heißt er nicht Groß, ne? Groß. So, und dann kam derjenige, den wir suchen, und danach kam Bruno Labbadia beim VfB Stuttgart mit dem Vornamen Jens.
Ach, Keller. Keller. Ja, Jens Keller natürlich.
Die Geschichte.
Jens Keller, richtig.
Möchtest du noch einen?
Ja.
Okay. Dann haben wir 63 Tage, war ich Trainer.
Du?
Ja, ich, der jetzt hier gesucht ist. War ich Trainer bei Hannover 96 in der Saison 1986-87. Ich bin auch Typ Feuerwehrmann.
Ja, Feuerwehrmann. Jörg Berger war übrigens auch mal Trainer bei Hannover 96.
Vielleicht ist er das ja sogar.
Vielleicht ist er das sogar, ne? Ja.
Sollen wir das nehmen?
Nehmen wir.
Okay, ist richtig.
Ist richtig, okay.
Jörg Berger. Und komm, einen noch. 76 Tage. Nach nur 76 Tagen war für mich Schluss. Und zwar in der Saison 1991-92 bei Hertha BSC.
Peter Neururer?
Boah. Ja, ist richtig.
Ja, das sind so Sachen, die weiß ich, weil da war ich Kind und da saugt man ja Sachen auf, die bleiben auch für ewig auf der Festplatte abgespeichert.
Wahnsinn. Ja. Aber das war trotzdem, also das war wirklich sehr, sehr gut.
Ja, aber das, was bei dir der Dragoslav Stepanovic war, war bei mir der Jens Keller.
Das, was bei Fabian...
Und das ärgert mich.
Die rauchige Stimme und das Haspeln ist bei Michael Augustin die Kompetenz.
Das muss ich mir erstmal übersetzen. Das muss ich einmal durch ChatGPT laufen lassen. Das scheinst du sehr oft zu nutzen, ne? Dieses technische Hilfsmittel ChatGPT.
Ja, also diese Pro-Version, die ich tatsächlich mal hatte für 2 Monate, die war schon echt ganz gut. Also ich nutze das jetzt aber nicht nur als Recherchetool, sondern du kannst damit ja auch ganz, ganz andere Sachen machen. Also es ist schon ganz spannend teilweise, ja. Kann ich nicht anders sagen. Ich bin die Tina Turner von der Podcast-Szene.
Simply the best.
Eine rauchige Stimme oder die Bonnie Tyler.
It's a hearty. ChatGPT, wer hat das Hamburger Stadtderby gewonnen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Hamburger Stadtderby hat gewonnen der FC St. Pauli durch 2 Tore, 1 von Cingala.
Wenn man richtig ist, Adam Dzwigała.
Ja.
So spricht er sich selber aus, aber Dzwigała kann man auch sagen. Und das zweite von Andreas Untonji.
Also du bist dort gewesen. Nimm uns doch mal mit. Du hast dein kleines Reporterköfferchen gepackt, hast ein Pausenbrot.
Das packen mir andere. Also ich gehe da hin und habe natürlich einen Rucksack dabei gehabt. Da war ein Laptop drin, da war auch ein Mikrofon drin, da war so eine kleine gelbe Mappe drin, auf der ich mir vorher bei der Spielvorbereitung ein paar Notizen gemacht hat oder wie man in Hannover jetzt sagen würde, Notizen.
Du hattest dann deine Kopfhörer auf, diesmal waren irgendwie links und rechts auf den Hörern waren SpongeBob-Figuren drauf. Oder
genau,
auf dem
einen Kopfhörer war die HSV-Raute, auf dem anderen war der St. Pauli-Totenkopf, weil ich als Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks natürlich zur Neutralität verpflichtet bin.
Ja,
ja, und dann habe ich das Spiel übertragen. Müssen wir da jetzt noch so sehr in die Analyse gehen? Ich glaube, einige HSV-Fans werden erst am Freitag festgestellt haben, dass der Verein in den 7 Jahren davor in der zweiten Liga gespielt hat. Weil bis auf die Anfangsphasen beider Halbzeiten war das ja schon eine einseitige Partie, die St. Pauli sehr stark dominiert hat, finde ich, und am Ende ja auch verdient gewonnen hat durch die beiden gerade angesprochenen Tore. Und ich fand sehr lustig danach die Aussage von Rensford Königsdörfer, dessen Treffer ja wegen Abseits nicht gezählt hat. Es war knapp abseits, aber 5 Zentimeter abseits sind ja genauso regelwidrig wie 5 Meter abseits. Königsdörfer hat danach in einem Interview gesagt, ich will ihn jetzt nicht falsch zitieren, deswegen habe ich mir diese 2, 3 Sätze aufgeschrieben. Der HSV ist der größte Verein in Hamburg. Guckt euch die Fans an. Wir sind klar in Überzahl gewesen hier. Da habe ich mich gefragt, ja, aber es war ja ein Heimspiel auch. Mhm. Da sind ja immer mehr Fans der Heimmannschaft. Das musst ihr doch wissen, oder?
Eigentlich ja.
Eigentlich ja, ne?
Ja.
Ja. Gut, aber das mag natürlich auch dem Adrenalin geschuldet sein, das dann noch in seinem Körper steckte. Und ja, der HSV ist ziemlich hart in der Gegenwart aufgeprallt, finde ich. Die Doku Always Hamburg, die habe ich jetzt ja schon mehrfach angesprochen, die wurde auch in den anderthalb Stunden vor dem Spiel, da läuft dann ja die Stadionshow auf dieser riesengroßen Videowall, eingespielt, immer wieder waren Ausschnitte aus dieser ZDF-Doku zu sehen. Man hat den emotional aufgeladenen Trainer Merlin Polzin in Ausschnitten bei seinen Kabinenansprachen gesehen. Und dann war ja am Samstag auch noch Daniel Heuer-Fernandez zu Gast im ZDF-Sportstudio. Da wurde dann ja auch nochmal die Doku angesprochen. Wahrscheinlich gab es da auch die Verpflichtung, einen HSV-Profi ins Sportstudio zu schicken, damit dann eben auch noch diese Doku so ein bisschen beworben werden kann. Irgendwie ist das ja, ist auch eine gute Doku, ich habe sie gesehen, das ist ein schöner Weg, der wurde danach gezeichnet, das Team war unfassbar dicht dran, man sieht da immer wieder die Trainer, wie sie die Mannschaft motivieren und Daniel Heuer-Fernandez war ja auch einer der Protagonisten, aber ich habe mich gefragt, okay, das war jetzt im Mai, zumindest das Happy End, der Aufstieg. Die Gegenwart ist ja jetzt mittlerweile Anfang September, Ende August, der HSV ist noch nicht so richtig in der Gegenwart angekommen. Die feiern sich immer noch für den Aufstieg, aber irgendwie zieht die Gegenwart rechts und links an denen vorbei. Das war so mein Empfinden, vor allen Dingen nach dem Spiel, weil die Doku auch sehr präsent war, zumindest vor dem Anpfiff des Derbys.
Ja, ich denke vor allen Dingen, dass das Hier und Jetzt auch ein bisschen, ich will gar nicht, doch ich will schon sagen, auch ein bisschen typisch HSV ist. Und während andere Aufsteiger versuchen mit einer, also natürlich mit einem, klar hat der HSV auch einen mannschaftlichen Charakter, so, aber der ist natürlich auch ein bisschen nach dem Aufstieg auseinandergegangen beziehungsweise schwächer geworden und du hast jetzt versucht dann natürlich eine neuere, andere Mannschaft aufzubauen und ich vermisse so ein bisschen das, was normalerweise bei anderen Aufsteigern der Fall ist, dass du irgendwie versuchst, die Mannschaft auch zusammenzuhalten.
Die Euphorie mitzunehmen.
Die Euphorie ein Stück weit mitzunehmen, ist auch vielleicht ganz gut formuliert und stattdessen holt der HSV dann irgendwie große Namen, aber eben auch so große Namen.
Aber sind das große Namen?
Naja,
Onariga?
Doch, finde ich schon.
Campaldo?
Paulsen?
Paulsen ist ein großer
Vieira.
Name.
Vieira?
Gut, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, der HSV, ja, müssen aber, wir sagen, hat sich gestern nochmal verstärkt am Deadline-Day mit Sambi Lokonga, ein Belgier, und Fabio Vieira, ein Portugiese, für den der FC Arsenal mal 35 Millionen Euro hingeblättert hat. Der konnte sich dort in London in der Premier League nicht durchsetzen. Vieira, offensiver Mittelfeldspieler, Lokonga, zentraler Mittelfeldspieler. Das sind die Verbindungsspieler, die ja, das war ja die Analyse auch nach dem verlorenen Derby, gefehlt haben. Also der HSV hat nach vielen Niederlagen in der Vorbereitung, nach einem schwachen Pokalspiel in Pirmasens, nach einem 0-0 in Gladbach und nach einem 0-2 gegen St. Pauli festgestellt, uns fehlt ja ein offensiver Mittelfeldspieler. Uns fehlt ja einer wie Ludovic Reis, den es ja gab in der Aufstiegssaison, aber der nach Brügge gegangen ist, um mit den Belgiern Champions League zu spielen. Ein solcher Spieler fehlt uns. Und diese Erkenntnis kommt nach der Vorbereitung und nach den ersten Pflichtspielen sehr, sehr spät, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und das meine ich so. Ich habe so das Gefühl, dass du jetzt irgendwie ein bisschen so auf Krampf versuchst, eine Erstligamannschaft zusammen zu kaufen. Aber ich habe irgendwie weniger den Eindruck, dass so dieses Teambuilding da an erster Stelle steht. Also was
das kann ja gar nicht sein. Das hat der Heuer-Fernandez auch bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio gesagt. Also das Team, viele Säulenspieler werden ja abgeschnitten, die sind ja gar nicht mehr da oder sind wie Glatzel und Meffert kaltgestellt und Selke, was für einen Impact der hatte, hat man ja auch in der Doku gesehen. Der ist dann nach Istanbul zu Başak Şehir gewechselt. Andere wie Reis sind nicht mehr da, weil sie Champions League spielen wollen. Schonlau geht jetzt mit Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger wollte ich sagen, in Vancouver angeln. Da gab es ja gestern dieses schöne Bild dabei bei Instagram. Die beiden waren irgendwie angeln. Es gibt echt einen riesengroßen Umbruch und es sind nicht nur Spieler verpflichtet worden, die Mannschaft besser machen. Ich finde, Jordan Torunariga hat gegen Utonji überhaupt keinen Stich gesehen und ist für mich ein absoluter Risikofaktor in der Dreierabwehrkette des HSV. Dann wurde ja noch Luka Vuškovic verpflichtet, der 18-Jährige, einige sagen, eines der größten Abwehrtalente Europas. Superlative sind immer, finde ich, mit Vorsicht zu genießen, aber der könnte, glaube ich, oder der wird, wenn alles nach normalen sportlichen Maßstäben läuft, Torunariga aus der Startelf verdrängen, wenn er denn wirklich so gut ist, wie alle sagen.
Ja, genau, aber trotzdem, ja, das sind ja trotzdem Namen, also auch bei Torunariga, die man ja schon mal gehört hat, die man kennt, die aber eben ihre Glanzzeiten eher in der Vergangenheit haben. Und ich finde, das passt so. Und der Erfolgsgarant des Aufstiegs, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich meine, die Mannschaften beim HSV in den vergangenen Jahren, als man den Aufstieg verpasst hat, die waren ja von ähnlicher Qualität. Die waren ja einfach immer schon besser oder hatten einen höheren Kaderwert als jetzt der meiste Rest in der zweiten Liga. Aber man ist ja an unterschiedlichen Dingen dann kläglich gescheitert. Und was Merlin Polzin auch sichtlich in der Dokumentation für alle geschafft hat, ist, dass er eben eine Mannschaft geformt hat, dass er die Mannschaft hinter sich bekommen hat. Da hat er, und letztendlich auch durch in Anführungsstrichen Krisenzeiten oder durch mal Rückschläge gebracht hat und hat es geschafft, den Verein wieder zu euphorisieren. Und genau das war der sogenannte komparative Konkurrenzvorteil. Das hat am Ende beim HSV bewirkt, dass man aufgestiegen ist. Und genau das hast du jetzt nicht mehr. Und jetzt hast du nicht mehr diese Euphorie und hast jetzt vielleicht eben nicht mehr diese Mannschaft, weil auf der einen Seite es Abgänge gab und auf der anderen Seite du dann einfach bunt Spieler mit vermeintlicher Qualität verpflichtet hast, auch dafür bereit bist, ins Risiko zu gehen oder viel Geld zu investieren, weil ich meine, wenn der HSV da jetzt mal, spricht ja selbst vom Königstransfer von bei Fabio Vieira, da reden wir über 20 Millionen oder so.
Es gibt eine Kaufoption für 20 Millionen. Ja, genau. Also ob der HSV die jemals aufbringen kann, weiß man nicht. Aber wenn der zündet, dann kannst du natürlich die 20 Millionen investieren, um ihn für noch mehr Geld zu verkaufen. Ich glaube, das ist der Plan, der dahinter steckt.
Genau, und ich bin da skeptisch. Ich glaube, der HSV hat eine schwierige Saison vor sich.
Ich glaube das auch. Ich vergleiche das sogar mit St. Pauli. St. Pauli ist ja unter Hürzeler auch mit einem ganz anderen Fußball, mit einem dominanten Fußball aufgestiegen. Und dann hat sich unter Alexander Blessin so ziemlich alles verändert. Und das dauerte ja vor einem Jahr auch ein paar Spiele. St. Pauli hat die ersten drei Spiele nach dem Bundesliga-Aufstieg verloren. Diesen Prozess mit einem ähnlich defensiven Ansatz macht der HSV jetzt ja auch durch. Bei Merlin Polzin habe ich im Vorfeld dieses Derbys ganz oft das Wort Energie gehört. Energie auf den Platz bringen, Energie ins Stadion bringen, die Wucht des Stadions. Das alleine reicht nicht. Also es reicht nicht, du brauchst auch spielerische Mittel. Und ich habe es ja eben schon gesagt, die Erkenntnis, dass da ein kreativer, offensiver Mittelfeldspieler, ein Verbindungsspieler, der die Mannschaftsteile Defensive und Offensive zusammenfügt, fehlt, die ist sehr spät gereift beim HSV. Und jetzt habe ich noch eine interessante Beobachtung, die gibt auch so ein bisschen die Gefühlslage nach diesem Derby wieder. Die Pressetribüne befindet sich ja im 5. OG und ich war dann irgendwann fertig. Musste noch Nachberichte machen und die habe ich dann halt nicht im lauten Volksparkstadion gemacht, sondern bei mir zu Hause auf dem Laptop und bin dann halt, ja, ich würde mal sagen, so 20 Minuten nach Spielschluss von meinem Reporterplatz runter, bin ich mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren, ins Erdgeschoss und dann bin durchs Treppenhaus gegangen und ich glaube, es ist das 3. OG, da rüttelte jemand an einer verschlossenen Tür, das war Uke Göttlich, der Präsident des FC St. Pauli, den habe ich ihm gratuliert zum Derby-Sieg. Er war sehr gut gelaunt.
Und meinte, euphorisiert?
Naja, er war gut gelaunt. Meinte, wie komme ich denn jetzt hier rein? Habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich genau so. Durch Klopfen und Rütteln. Und dann bin ich halt ein Stockwerk weiter runtergegangen. Und dann saß da jemand auf den Treppenstufen, der ziemlich gelangweilt und auch ein bisschen traurig auf sein Handy geglotzt hat, ein bisschen mit seinem Handy rumgespielt hat.
Dino Hermann?
Mario Vuškovic.
Okay.
Mario Vuškovic saß da, obwohl wir uns nicht kennen, haben wir uns auch gegrüßt. Also das war so die Gefühlslage innerhalb weniger Sekunden im selben Treppenhaus oben ein gut gelaunter Göttlich, der aber nicht in den VIP-Raum kam, zumindest nicht wusste, wie er da reinkommen sollte. Und auf der Stufe drunter, der von den Fans ja immer gefeierte Mario Vuškovic nach einem 0:2 des HSV gegen St. Pauli. Ja. Das war noch meine Beobachtung. Jetzt sind wir schon wieder sehr weit fortgeschritten. Unsere letzte Folge war eine Stunde 20 lang. Ja. Ich habe die Frage bekommen, ob wir jetzt immer so lange Podcast-Folgen machen. Die Antwort lautet nein. Das müssen wir, glaube ich, nicht. Ne? Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde.
Ja. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe so dieses Gefühl, man hat ja in der Vergangenheit häufiger den Hamburger SV auch mit Schalke 04 verglichen. Es gibt ja auch immer wieder Parallelen. Und kannst du dich erinnern, als Schalke wieder aufgestiegen ist und dann krachend wieder abgestiegen ist?
Mit Frank Kramer zuletzt als Trainer, ne?
Genau.
Ja, kann ich.
Und ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, dass es jetzt sofort alle Parallelen so gibt und das jetzt ganz genau so laufen muss. Aber ich habe so diese Befürchtung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass das dem HSV genauso gehen könnte. Ich hatte damals das Gefühl, dass Schalke nach dem Wiederaufstieg eben die Lage ein bisschen verkannt hat oder offensichtlich auch verkannt hat oder vielleicht auch die Herausforderung erste Liga und den Unterschied zur ersten Liga unterschätzt hat und dass man auch da wieder mit so einem gewissen Selbstverständnis angetreten ist. Wir sind ja in diesem Fall der FC Schalke. Wir haben ja die Wucht unseres Stadions. Wir haben so, jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören. Aber dass das eben nicht ausreicht, hat man dann dahingehend bitter erfahren, weil eben dann selbst, ich sag mal, damals waren sie wahrscheinlich noch nicht in der ersten Liga, aber selbst die Heidenheims oder in diesem Fall der FC St. Pauli oder die kleineren Vereine oder die vermeintlichen Abstiegskandidaten sich dann eben auch der Liga anpassen, ihre Qualität auch erhöhen, sich auch spielerisch weiterentwickeln und dann kommst du da in die Liga zurück und denkst so, du gehörst ja dazu, weil wir eines der größten Stadien der Liga haben, weil wir einer der größten Vereine sind und so. Und diesen Fehler sollte der HSV nicht machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass man eben auf diesem Selbstverständnis, wir sind ja, die Zukunft aufbaut aktuell. Und das ist gefährlich.
Wobei die Antrittsworte von Stefan Kunz, das war ja so diese Saisonauftaktspresserunde, die war sehr demütig. Also da hat er ja auch gesagt, was die Analyse ergeben hat und dass sich der Kader radikal ändern müsse. Also ich glaube, das haben die Hamburger schon erkannt, dass sie sich da durchaus sportlich anders präsentieren müssen als in der zweiten Liga. Aber finanziell ist der HSV halt auch mit einem FC Augsburg nicht auf einer Stufe. Das sieht man ja daran, Augsburg spielt jetzt seine 15. Bundesliga-Saison in Folge. Der HSV wollte Fabian Rieder holen. Der war in der vergangenen Saison an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Offensiver Mittelfeldspieler, Verbindungsspieler, wie er ja beim HSV fehlt. Und der ist dann vom FC Augsburg fest verpflichtet worden. Also der hat sich für Augsburg entschieden, weil es da offenbar auch mehr Geld zu verdienen gibt. Und mit solchen Vereinen, auch wenn Augsburg natürlich nicht den Klang des HSV hat, denselben Klang hat, kann der HSV nicht mithalten, also finanziell nicht mithalten.
Aber das geht nicht. Aber beim FC Augsburg liegt das ja wiederum auch daran, dass ja auch letztendlich keine Position beim FC Augsburg schlechter besetzt ist als die beim FC Bayern München.
Sandro Wagner.
Hat Sandro Wagner gesagt.
Ja. Dem mache ich mir Sorgen. Also er war auch wieder sehr energisch, mit ganz viel Energie aufgeladen, in der Coaching-Zone aktiv.
Aber
er hat keine gelbe Karte gesehen. Dahingehend hat er sich schon mal gebessert.
Das stimmt. Also zum HSV muss ich aber sagen, was ich meine ist, ich weiß, was du meinst mit dem Finanziellen, aber ich meine letztendlich auch, dass man sich natürlich spielerisch anpassen muss und mir reicht es dann auch nicht, dass man in jedem dritten Statement eben immer von den Heimfans spricht, weil die Zeiten natürlich auch so ein bisschen vorbei sind, dass du sagst, also natürlich können die Heimfans, kann deine Kulisse, ja, um es mal abgedroschen zu formulieren, schon dann irgendwie so der 12. Mann oder whatever werden.
Bei Rendsburg-Königsdorf hat das gewirkt.
Ja, aber am Ende, wenn dann eine spielerisch so deutlich überlegene Mannschaft, wie dann auch der FC St. Pauli, ins Volksparkstadion reist, hast du auch gesehen, ja, dann kannst du auch sagen, ja, hier ist es irgendwie halt laut und hier sind die Heimfans und hier wirst du vielleicht ausgepfiffen, aber dann reicht das halt nicht, um in der Fußball-Bundesliga zu überstehen. Das ist einfach so. Dafür ist auch, die Erfahrung hat ja Holstein Kiel letztes Jahr auch gemacht oder andere Vereine haben sie auch gemacht. Dafür ist einfach der Unterschied zwischen der zweiten Liga und der ersten Liga einfach zu groß und spielerisch letztendlich auch. Und was habe ich gerade eben noch gesagt davor?
Sandro Wagner.
Sandro Wagner, genau. Und bei Sandro Wagner ist es so, ich finde tatsächlich auch, dass man aufpassen muss, dass er nicht irgendwie schräg wird. Und zwar das eine so mit dieser Hybris und was ich ja auch in der vergangenen Folge gesagt habe, dieses Zlatan Ibrahimovic-eske, so, ne, dieses alles super groß machen, aber man muss ja auch so ein bisschen bei der Wahrheit bleiben und dieses, wir sind auf keiner Position schlechter als der FC Bayern München. Die Spieler haben, weiß nicht, wie Harry Kane, wie Michael Olise, Das ist dann einfach auch schon weltfremd, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich weiß ja auch, was er damit ausdrücken möchte. Er möchte
seine Mannschaft stark reden.
Genau, seine Mannschaft stark reden. Aber wie gesagt, man muss ja trotzdem auch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Das eine ist ja das eine und das andere ist aber letztendlich auch, ist das reell? Nein.
Er wollte ein bisschen frech sein. Ein Hot-Take von mir noch zum Abschluss, also eine Prognose.
Ja.
Hot-Take, sagt man ja heutzutage so in der Podcast-Welt. Joel Chima Fujita, der Sechser, der Mittelfeldspieler des FC St. Pauli, japanischer Nationalspieler, der das 2:0 vorbereitet hat, wird der teuerste Abgang in der Vereinsgeschichte des FC St. Pauli. Das ist jemand, der wird, nein, das meine ich wirklich ernst, in ein oder zwei Jahren
80 Millionen
für 25 oder 30 Millionen Euro in die Premier League wechseln. Denk an meine Worte.
Oder er geht für 110 Millionen zum FC Liverpool.
Nee, so viel nicht. Aber der wird viel Geld in die Kasse spülen und da werden einige dann traurig sein, dass er geht, weil der ist einfach sehr, sehr gut.
Ich sage, ich notiere mir das. Ich werde dich daran erinnern, wenn er mit einem Muskelbündelriss im November von der Länderspielpause aus Japan zurückkehrt.
Ja, das wäre schlimm. Also es ist ja toll, wenn du viele Nationalspieler hast, aber die von St. Pauli müssen ja dann für Australien und wie er in diesem Fall für Japan spielen und sind dann ja sehr lange unterwegs. Das finde ich natürlich auch doof. Ich habe vergessen, mir einen Titel für unsere Spotify-Playlist auszudenken. Ich gucke gerade. Desaster. Ich nehme mal was von Desaster. Desaster hat ein neues Album rausgebracht. Ich nehme von Desaster, Hamburger Rapper, den Titel Großraumbüro.
Alles klar.
Was nimmst du?
Ich gucke gerade mal, was ich als letztes hier gehört habe. Ich pack mal.
Ist auch nicht vorbereitet auf
bin auch nicht
die zweite Kultrubrik.
Ich pack Iris drauf von den Goo Goo Dolls.
Okay, die Goo Goo Dolls.
Kennst du noch?
Goo Goo. Das sind aber nicht die, die in der einen VIP-Loge des FC St. Pauli immer tanzen, ne? Die Goo Goo Dolls. Nee, das sind die anderen, ne? Die machen auch Musik. Ja, habe ich notiert. Ich bin ja bei uns für die Musik zuständig. Fabian ist für unseren Social Media Auftritt zuständig. Ihr könnt uns gerne besuchen bei Instagram, anstoß-podcast. Ihr dürft uns gerne bewerten.
Ja.
In der Apple Podcast App oder bei Spotify. Da dürft ihr Sterne verteilen. Ihr dürft auch die Folge kommentieren. Wir werden diese Kommentare auch vorlesen. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Dann gibt es eine neue Folge von Anstoß. Dann nach der ersten Länderspielpause des Jahres. Ich finde, die kommt wie immer viel zu früh.
Ja.
Die Bundesliga läuft jetzt so langsam an und dann ist schon wieder so ein Bruch da, Länderspielpause. Naja, so ist es halt. Das ist der moderne Fußball, den wir nie geliebt haben.
Gegen wen spielt St. Pauli eigentlich nochmal im DFB-Pokal?
Gegen Hoffenheim.
Ja.
Innerhalb von 10 oder 12 Tagen zweimal gegen Hoffenheim.
In Hoffenheim?
Zu Hause am Millantor.
Zu Hause, okay.
Ja.
Holstein Kiel spielt in Wolfsburg.
Oh, auch blöd, ne?
Ja.
Auch ein
so ähnlich.
Blöder Gegner. Ja, wenn du Wolfsburg wenigstens zu Hause hättest, ne? Da muss ich an die Relegation denken. Wolfsburg-Kiel 2018.
Ja.
Mit Markus Anfang damals und Bruno Labbadia auf der anderen Trainerbank.
Kingsley Schindler hat in Wolfsburg getroffen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Okay, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund.
Bis bald. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.